Genau, Kevin wird uns ein bisschen was über GPS-Jamming erzählen und was da zu beachten ist oder nicht zu beachten ist oder was auch immer. Wir haben ja davon, ich glaube, die meisten, hat hier schon mal jemand von GPS-Jamming gehört? So, hat jemand vor letztem Jahr von GPS-Jamming gehört? Okay, beeindruckend. Das erste Mal, wo ich das gehört habe, war irgendwie, wo die Iraner so eine Drohne der Amis verarscht haben und die ist einfach gelandet. In letzter Zeit natürlich leider wegen des völkerrechtswidrigen Kriegs in der Ukraine hören wir davon immer mehr. Und ich glaube, es reicht auch manchmal bis nach Deutschland, also ganz im Osten. Aber long story short, es wird leider aktueller und da finde ich super, dass du uns da ein bisschen Licht ins Dunkeln bringst, dass wir dann nächstes Jahr mit unseren Flipper Zeros hier auf Strava unsere Rekorde knacken können oder so. Gut, dann würde ich euch mal bitten, einen Applaus für Kevin zu geben und seid nett zu ihm.
Vielen Dank. Bevor wir anfangen, habe ich einen kleinen Disclaimer. Und zwar, also der Talk, das ist jetzt, das, was wir jetzt erzählen werden, das ist die Open Source Version von einem Fachvortrag. Wir haben uns lange überlegt, ob wir den zeigen sollen, weil wir niemanden auf dumme Gedanken bringen wollten. Aber die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass es auf dieser Erde viel zu viele Dumme gibt, die all schon auf dumme Gedanken gekommen sind. Und deswegen, diese Awareness ist noch nicht da, wie gefährlich das die Infrastruktur eigentlich ist. Und das ist ein bisschen der Hintergrund, dass wir uns entschlossen haben, okay, wir geben die ganzen Informationen raus. Allerdings mit der Bitte, macht keinen Scheiß. So, jetzt können wir anfangen. GNS Spoofing. Was erwartet uns die nächsten Minuten? Also ein bisschen so die Geschichte des Jammings und des Spoofings schauen wir uns an. Welche Techniken gibt es ganz grundlegend dahinter? Welche Risiken sind damit verbunden? Und wie kann man die ganzen Sachen auch ein bisschen resilienter machen? Ziel der ganzen Sache, die Awareness und das Sicherheitsbewusstsein zu schärfen, wie wir in Zukunft sicherere Sachen entwickeln können und wie Stand heute Stand der Dinge ist. Die Folien sind auf Englisch, der Talk ist auf Deutsch, aber das kriegen wir hin. Ein in der Sicherheitswelt bei Vorträgen viel zitierter Satz ist dieser hier von dem netten Münchner Philosophen. Es gibt keine Sicherheit, nur verschiedene Grade von Unsicherheit und das behalten wir uns auch ein bisschen im Kopf. Also absolute Sicherheit ist nicht möglich, aber wir sind hier, weil wir Techniker sind, weil wir Technikinteressierte sind und eben etwas für eine sicherere Zukunft machen wollen. Ganz kurz, was machen wir? Ich bin der Kevin, mache so Sicherheitsberatung. Wir machen auch viel im Bereich HF-Technik, Radiomonitoring. Und da haben wir Lösungen, eben solche Risiken festzustellen, was jetzt um GPS zu tun hat. Ganz grundsätzlich, also wir werden sehr, sehr niederschwellig auch ein bisschen anfangen, um mal mit ein paar Misconceptions aufzuräumen. Ganz grundsätzlich GPS, wir kennen alle GPS, unser Auto, wir sagen Navi dazu oder wir sagen GPS dazu, ist eigentlich nur die halbe Wahrheit. GPS ist Abkürzung für Global Positioning System, kam aus Amerika, das ist so der Vorreiter von den ganzen Sachen. Viel älter das System als die meisten von uns, wie wir hier im Saal sitzen. Korrekterweise ist eigentlich der Ausdruck GNSS, Global Navigation Satellite System, weil das ist der Oberbegriff für diese ganzen Technologien. Zu denen gehört GPS aus Amerika, das europäische Galileo, das chinesische Baidu und das russische GLONASS sowie noch einige andere kleinere Systeme. Also korrekterweise sollte ich immer von GNSS sprechen. Falls ich in der Zwischenzeit von GPS oder aus Versehen von GNNS spreche, bitte seht es mir nach. PNT ist die Abkürzung für Position Navigation Timing. Ist auch wichtig zu wissen, weil TNNS hat nicht nur was mit Navigation zu tun, wie komme ich von einem Ort zum anderen, sondern ganz viel auch mit Positionierung, Geoinformationssysteme, dass ich genau weiß, wo ist welcher Standort, wo befinde ich mich gerade, und auch mit Timing. Und das ist für uns aus der IT und der Cyberwelt ein bisschen interessant. Dann die beiden Begriffe Jamming und Spoofing. Im Detail werden wir das nachher betrachten, aber ganz grundsätzlich, Jamming ist das Stören von Frequenzen, das Überlagern von Frequenzen durch Störsignale, um den Empfänger blind zu machen oder zu blockieren. Und Spoofing ist allerdings die Simulation von echten Signalen, also das Aussenden von gefälschten Signalen an den Empfänger, um den in die Irre zu führen. Es wird leider in den Medien zurzeit, auch in Fachmedien, sehr oft mehr oder weniger synonym verwendet, was falsch ist. Also nicht jedes Jamming ist Spoofing und nicht jedes Spoofing ist Jamming. Wir werden allerdings sehen, dass tatsächlich Spoofing in der Regel immer Hand in Hand mit Jamming geht. Aber das sehen wir dann noch. Ganz kurz zu überfliegen, wie funktioniert GPS, GNSS an sich? Also, wir fliegen da echt nur drüber. Es gibt unterschiedliche Frequenzen mit unterschiedlichen Konstellationen und unterschiedlichen Satelliten. Frequenzband ist ungefähr 1100 MHz bis 1600 MHz. GPS ist auf 1500 MHz. Also haben wir Auge mal Pi, eine Wellenlänge von 20 cm. Und auf diesen Frequenzbändern, sehr bekannt ist L1, L2 und L5, gibt es diese unterschiedlichen Konstellationen, die wir gehört haben. Also GPS hat jede Menge Satelliten im Orbit, Galileo und die anderen auch. Die Satelliten, von der Technik her ist es so, es ist immer so eine zweistellige Anzahl von Satelliten pro Konstellation, die um die Erde rumschwirren. Jeder Satellit kennt seine Bahn und seine aktuelle Position und natürlich die Zeit. Und jeder Satellit sendet jede Millisekunde diese Daten und ein paar andere Daten aus. Dadurch, dass es so viele Satelliten sind, ist eigentlich sichergestellt, dass für jede Konstellation mindestens 4 Satelliten auf jedem Ort der Erde sichtbar sind. In der Praxis sind es wesentlich mehr. Und wenn ich jetzt einen GPS-Empfänger habe, lauscht der in die Luft, hat Signale von 4 Satelliten, nimmt dann einen Satellit sozusagen als Taktgeber, da holt er sich nur die Zeit raus und holt dann aus den anderen drei Satelliten die Informationen von der Position des Satelliten, macht eine auf der Hochfrequenzseite eine sogenannte Cross-Correlation, schaut dadurch, wie ist die Zeitverschiebung, wann die Signale ankommen, misst dadurch den Zeitunterschied und hat dadurch diese Pseudo-Entfernung, Pseudo-Range, also die Entfernung zu den einzelnen Satelliten und kann daraus seine eigene Position rechnen. Und das alles findet in unseren kleinen Handys, in unseren Garments, im Auto, jetzt vielleicht weniger, aber früher hatten wir da viele, statt. Also in jedem GPS-Empfänger wird das so gemacht. Dadurch wissen die GNSS-Empfänger ihre Position. Das Interessante ist, wenn wir jetzt mal das HF-Spektrum anschauen und da mal eine Antenne drauf lauschen lassen, wie wir sehen, sehen wir nichts. Also auf allen Bändern sehen wir eigentlich nur Rauschen. Und das ist tatsächlich so, das ist absichtlich, weil dieses Rauschen ist gleichzeitig die Modulation. Warum? Es ist das sogenannte PRN, Pseudo-Random Noise. Also die Modulation, also die Daten, die werden so übertragen, hat unterschiedliche Vorteile. Zum einen ist es für den Empfänger relativ easy, diese Cross-Correlation durchzuführen. Er muss allerdings sehr stark verstärken. Und umgekehrt ist das Signal trotzdem relativ gut empfangbar. Hat allerdings zur Folge, wenn wir später HF-technisch ein Spoofing oder eine Analyse betreiben wollen, dass wir unglaublich viele Signale empfangen wollen oder können, weil es gibt viele, viele Satelliten um uns herum, die gleichzeitig senden. Also Fazit, wir haben viele Signale und aus dieser Technik können wir jetzt halt aus Spoofer-Sicht zwei Schlussfolgerungen ziehen. Also erstens, die Feldstärke, wo hier auf der Erde ankommt, ist relativ schwach. Das heißt, mit einem starken Sender kann ich die leicht überstrahlen. Und das Zweite ist, ganz grundsätzlich, alles, was wir empfangen können, können wir auch wieder aussenden. Weil ein Sender hier an dieser einen Position empfängt natürlich den ganzen Orbit, also alles, was er halt so sieht. Und an dem Punkt kann ich auch Signale empfangen und die gleichen Signale wieder aussenden. Das ist nach wie vor möglich. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, wie auch Spoofer funktionieren. So viel zur Technik von GNSS. Jetzt mal ein bisschen ein Hintergrund, ein geschichtlicher Hintergrund. Wie kam das Spoofing eigentlich so zustande? Und wenn man jetzt mal ganz, also eigentlich ist das Spoofing älter als das GPS an sich. Weil bevor der allererste Satellit im Erdorbit war, musste der natürlich getestet werden. Also das System musste getestet werden. Und dafür mussten wir Wissenschaftler die Signale simulieren. Der Unterschied ist von damals zu heute, damals waren es ein paar Meter große Schränke mit Elektronik, heutzutage reicht eine SDR. In den Medien ist das ein bisschen aufgekommen dann in den 90er Jahren. Viele kennen vielleicht noch den Film Das Netz, als dann auf einmal das Navigationssystem von einem Kleinflugzeug gehackt wird sozusagen und dann gegen einen Turm crasht. Und dann ganz bekannt Tomorrow Never Dies, James Bond, dieses schöne rote Kästchen hier, wo ein bisschen fancy ausschaut. Spoiler, in der Praxis schaut es noch mehr fancy aus. Aber ja, damals war es noch Science Fiction. Wenige Jahre später war es Wirklichkeit. Was auf keiner Präsentation fehlen darf, ist hier von 2013 von der University of Texas, diese Yacht, die gehackt wurde. Das war so das Erste, wo es mal groß durch die Medien ging. Was hat man gemacht? Auf dem Meer draußen ein künstliches Signal generiert und volle Power ausgesendet, vorne und hinten. Und irgendwann hat dann die Yacht gedacht, okay, ich bin nicht da, sondern ich bin woanders. Also im Endeffekt hat man dann das simuliert, wie hier bei dem James-Bond-Film, wo dann das Schiff gedacht hat, es wäre in sicheren Gewässern, dabei war es in feindlichen Gewässern. Das war ist durch die Medien gegangen. Kurze Zeit später war für mich so ein bisschen ein Eye-Opener 2019 dieses Bild. Das war der Hafen von Shanghai und da sind auf einmal ganz viele Geisterschiffe aufgetaucht. Und es gibt natürlich unglaublich viele Spekulationen darüber, aber wenn man das anschaut, dann weiß man, mit was da gespielt worden ist. Und das Bild ging auch durch die Medien und ab da war klar, okay, das ist jetzt, die Technologie ist jetzt eigentlich ein, ich will es nicht sagen Massenmedium, aber das ist die Möglichkeit, GPS-Signale zu spoofen, also zu fälschen, nicht nur zu jammen, ist spätestens ab dann für die breite Masse möglich gewesen. Dazwischen gibt es ganz viele andere Beispiele. Internet ist voll davon. Vorhin haben wir einen Drohnenvorfall gehört und ja, also da findet man sehr viele Quellen. Es gibt natürlich auch legitime Gründe, warum man GPS-Signale simulieren kann, darf, sogar muss. Also zum Beispiel, wenn man jetzt in irgendeinem Lab arbeitet oder in der Automobilbranche irgendwelche Tests fährt, dann ja, muss man natürlich die im Labor eine Umgebung schaffen, wo dann die Position und die Navigation und Timing, wo das simuliert wird. Bei Prototyping auch für Tunnel oder für U-Bahnen wird zum Teil ein sogenanntes Meaconing verwendet. Ist auch wichtig und ja, also zu guter Letzt natürlich auch, wenn wir Spoofing-Detektion betreiben, müssen wir natürlich gucken, ob die funktioniert. Also auch dafür muss man mal irgendwann simulieren. Wie schaut es heutzutage aus? Also Stand heute, Kurzfassung, it's a mess. Wir sehen in den Nachrichten so viel global über Jamming und Spoofing, in der Regel in den ganzen Konfliktzonen der Erde. Der Baltic-Jammer ist jetzt in den letzten Wochen sehr oft in den Nachrichten gewesen, aber auch der nördliche Teil Deutschlands davon ein bisschen betroffen ist. In der Regel die ersten Leidtragenden sind die Flieger, die das auch mitbekommen. Also ja, übrigens dieses Bild hier, der Junge, der das gemacht hat, der hat aus Amerika, der hat eine Drohne gemacht, hat vielleicht einer von euch mitbekommen, die ohne GPS fliegt, die macht einfach optische Erkennung nach unten und man kann Google Maps Bilder raufladen und die fliegt komplett offline. Aber das Bild gefällt mir so gut, also es ja, passt zum Topic. Das ist jetzt mal so dieses globale Spoofing, was gerade so im Gange ist. Auf lokaler Ebene haben wir auch sehr, sehr viel. Also zum Beispiel im Bereich Drohnen-Defense funktioniert Jamming sehr gut. Also sehr gut, es funktioniert. Kommt natürlich immer drauf an. Dann gibt es diese günstigen asiatischen Jammer für einen Zigarettenanzünder, die eine Plage geworden sind, weil die einfach einen Störnebel aussenden rundherum. Und da gibt es zum Teil Lkw-Fahrer, die irgendwo keine Maut bezahlen möchten, die sowas verwenden. Dann Drogenkuriere, die sich einbilden, nur weil sie so ein Teil drin hätte, würde die Polizei nicht auf sie aufmerksam werden, was eventuell genau das Gegenteil bewirkt. In anderen Ländern Geldtransportüberfälle ist auch eine Plage. Und da weiß man, wenn in dem Moment, wo irgendwo in der Gegend ein Jamming-Signal detektiert wird, da steht nichts Gutes vor der Tür. Und zwei Sachen, ganz neu. Autodiebstähle. Ist natürlich klar, wenn ich irgendeine Luxuskarre klaue, dass ich da erstmal einen Jammer reinmache. Weil da ist vom Autohersteller ist es drin, vom Mietwagenverleiher, dann von meinem persönlichen GPS-Tracker ist drin und das Teil zum Kontrollieren der Ehefrau ist irgendwo versteckt. Also das sind so viele Tracker, die wegfunken, da tut man erstmal einen GPS-Jammer rein. Was jetzt neu ist, es wird auch gespooft. Also der Besitzer eines großen SUVs ruft die Polizei an und sagt, hier, mein Auto ist geklaut worden, es fährt auf der A5 rauf Richtung Darmstadt. Okay, Polizei fährt hinterher. Ja, wir sind da. Nee, aber das ist nicht. Da ist kein Auto. Okay, A5 ist ein schlechtes Beispiel, da ist immer voll. Aber sie fahren hinterher und sie finden es nicht. Aber auf der Karte kann man richtig schön sehen, wie das Auto dann entlang fährt. Und nach 10 Minuten, zack, fährt es die gleiche Strecke nochmal entlang. Leute, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und wir bekommen auch Anfragen von irgendwelchen zweifelhaften Uber-Fahrern, die sagen, hey, hast du nicht mal so einen GPS-Spoofer, weil dann kann ich eine andere Tour eingeben und simulieren und das ist dann viel günstiger für mich, wenn das so abgerechnet wird als anders. Es wird eine Plage. Es ist eine Plage heute und es wird noch schlimmer. Was sind die Folgen davon? Im letzten Jahr hatten wir ganz viele NOTAM-Warnungen, also das ist Notice to Airmen, das sind Nachrichten für Flieger. Auf der Aero in Friedrichshafen haben es auch viele Piloten bestätigt, dass man Warnungen bekommt, wo es heißt, Achtung, auf diesen Gebieten verlass dich nicht auf dein GPS-System. Über die Risiken reden wir gleich noch, was das betrifft. Also das ist auch jetzt in den letzten 12 Monaten rasant nach oben gestiegen, diese Nachrichten. Und eine Webseite, die ihr bestimmt kennt, wenn nicht, lohnt sich zu notieren. Hier ist von John Wiesman der Screenshot, der geht eigentlich durch alle Medienberichte und durch alle Präsentationen. Wenn ihr die Webseite anschaut, dann sieht man live, wo gerade auf der Welt gejammt wird. Die Daten hier kommen aus den sogenannten ADS-B-Daten. Das sind die Sender in den Flugzeugen, die ihre Position und die Telemetrie runtersenden und daraus kann man rauslesen, wie das GPS-Signal oder das GNSS-Zustand ist. Wir sehen hier auf dieser Karte, auf diesem Screenshot auch typisch die ganzen Krisenherde wieder der Welt, wo gejammt wird. Was wir hier nicht sehen, ist die genaue Klassifizierung. Ist es ein Jamming oder ein Spoofing? Ist es nur ein unplausibles, ein schlechtes Signal? Und was wir auch sehen, ist, dass wir in manchen Ländern eben nicht sehen. Warum? Weil dieses System vom Konzept her nur funktionieren kann, wo geflogen werden darf. Und über manchen Ländern darf zurzeit nicht geflogen werden. Das heißt, sprich, wir haben keine Daten aus der Luft aus dieser Gegend, obwohl wir wissen, dass da viel gejammt und gespooft wird. Also diese Karte lohnt sich sehr, mal anzuschauen. Es gibt noch weitere Projekte, die im Prinzip fast alle auf diesen ADS-B-Daten basieren, ist auch bequem, weil zum einen kriegt man relativ viel mit vom Flugzeug, zum anderen sind die Daten öffentlich verfügbar. Ich kann mir selber mit dem Raspberry und einem SDR einen Empfänger bauen, wenn es ist. Und da gibt es jetzt einige, die diese Daten nicht nur visualisieren, sondern zum Teil auch aufbereiten und dann zeigen, eine Lokalisierung machen. Wo kommt die Quelle überhaupt her? Also von wo aus wird gejammt oder gespooft? Ein bisschen die Technik. Welche unterschiedlichen Arten von Jamming und Spoofing gibt es? Also ganz grob mal gesagt 4 Stück. Jamming, dann Spoofing, kohärentes, inkohärentes Spoofing und Meekening. Was ist was? Also Jamming, haben wir schon gesagt, ist das Stören von Signalen. Das heißt, ich mach einen Träger auf der Frequenz, entweder ein Continuous-CW-Träger oder ein Chirp oder irgendein Störsignal, wo mir dann die Nutzinformation wegdrückt und der Empfänger ist taub, der kriegt kein gescheites Signal her und ja, er weiß einfach nicht mehr, wo er ist. Wird zum Beispiel bei Drohnen eingesetzt, weil die gehen dann entweder auf den Homepoint runter oder sie, ja, im Prinzip reagieren die unvorhersehbar. Also man kann nicht, Hersteller und Hersteller ist da anders. Dann gibt es ein asynchrones Spoofing, da wird ein echtes GNSS-Signal generiert, also kein echtes, was über mir gerade ist, aber vom Signal her ein GNSS-Signal wird generiert und das über ein SDR ausgestrahlt, über eine Antenne. Damit kann ich im Labor irgendwelche GPS-Empfänger vorgaukeln, dass ich da und da bin. Oder ich mache es über ein Koax-Kabel und das funktioniert auch relativ gut. Was nicht funktioniert, ist, wenn ich das mit dem Signal auf einen halbwegs modernen GPS-Empfänger auf der freien Wildbahn das aussende. Weil der sieht dann zum Beispiel, okay, ich habe hier ein L1-Band-GPS-Signal, das kommt mit voller Leistung rein. Aha, interessant, aber da hinten habe ich Galileo und da habe ich GLONASS und die sagen mir alle was anderes. Sorry, ich glaube jetzt einfach mal denen. Also dieses asynchrone Spoofing wird da nicht funktionieren. Dafür braucht man sogenanntes synchrones Spoofing. Das ist wesentlich aufwendiger vom Aufwand, weil da brauche ich einen Referenzempfänger, der mir erstmal alle Informationen empfängt, die über mir sind. Und da kann ich von klein bis ganz groß kann ich das aufziehen. Also je nachdem, wie viele Konstellationen und wie viele Satelliten ich brauche, empfange ich erstmal den Zustand an dem Ort, wo ich gerade bin. Und dann tue ich den synthetisieren und tue das eigene, aus den echten Informationen generierte Signal an den Empfänger senden. Und die meisten Empfänger, die glauben dem, weil das ist absolut authentisch. Und es ist auch plausibel, da gibt es jetzt keine Unplausibilität für den Empfänger, dass der ihm nicht glauben sollte. Und dann, wenn der sich dann auf meinen Sender eingeloggt hat, dann kann ich den mit der Position und mit dem Timing wegführen. Das Meaconing ist eigentlich ein 1:1 Empfangen und Senden. Und wenn ich da jetzt natürlich einen Zeitabstand mit reinbringen würde, da würde ich dann, also wäre so quasi Record-Replay-Attacke, funktioniert auch, um zum Beispiel alte Daten nochmal rauszusenden oder die aktuelle Position an einer anderen Position wegzusenden. Damit ist es auch möglich, Objekte mit GPS-Receivern in die Irre zu führen. Also das sind mal so im Groben die Technologien, die dahinter stehen. Was kostet es? Also professionelle Spoofer, die sind im 6-7-stelligen Bereich. Also das ist, muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Script-Kiddies Unfug mittreiben. Allerdings, wenn man weiß, was man macht, kann man die Hardware für einen guten Simulator für unter 20.000 zusammenbauen. Und das ist natürlich schon eine andere Nummer, weil es gibt also mittlerweile Open Source Hardware, Software, Software Defined Radio, mit denen ich diese Signale generieren kann. Und allein davon ja, gibt sich schon ein bisschen Gefahrenpotenzial, was das betrifft. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele, echte Beispiele an, was so empfangen wurde. Also das hier ist zum Beispiel ein Jamming-Example, also ein Beispiel, wie gejammt wurde. Das sieht man unten dran, richtig schön diese Sägezahnspannung, die dann auf diesen Frequenzen ausgesendet wurde, um eben GPS-Empfänger zu stören. Das ist relativ plump, muss man dazu sagen. Also die gibt es schon für ein paar Euro bei den einschlägigen Versandhändlern zu kaufen. Ansonsten braucht man eben einen Signalgenerator und eine richtig satte Endstufe hinten dran und dann funktioniert das auch schon ein bisschen weiter. Spoofing, wir haben vorher schon darüber geredet, wie wichtig es ist, ein echtes Signal zu spoofen, also nicht einfach irgendein Signal zu generieren, sondern ein echtes Signal herzunehmen zum Spoofen. Wie machen es die Profis? Das ist auch ein Real-Life-Screenshot und jetzt gut, dass wir das Drahtlos-Mikrofon haben. Ich laufe mal ein bisschen rum. Das sieht man jetzt zum Beispiel hier rechts die Metriken, das zeigt schon Jamming an und hier links ist die Analyse Spoofing. Und da ist es jetzt zum Beispiel gemacht, deswegen haben wir vorher gesagt, Jamming und Spoofing, also für richtig hochentwickelte Spoofing-Attacken geht es immer Hand in Hand. Das sieht man richtig schön auf dem Spektrum. Erstmal wird hier alles gejammt, alle Bänder werden gejammt. Also GPS, Galileo, Beidou, GLONASS, alle Bänder werden gejammt, mal für 5 Minuten. Dann verlieren die GPS-Receiver in der Umgebung ihren sogenannten Almanach. Das heißt, die wissen nicht, wo welche Satelliten auf welchen Bahnen irgendwie sind. Die haben ihr Gedächtnis verloren. Und nach 5 Minuten sieht man hier, dass in dem Fall das Jamming auf GLONASS weitergeführt wird, aber gleichzeitig das Jamming bei GPS und Galileo rausgetunt wird, also da wird nicht mehr gejammt und gleichzeitig das gefälschte, echt aufgenommene Signal von Galileo und GPS reingetunt wird. Also was macht der GPS-Receiver? Erst war er blind und hat sich gedacht, und taub, ey, ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Und dann nach 5 Minuten, hey cool, ich habe ein GPS-Signal. Aha, gut. Hey cool, ich habe ein Galileo. Ah, so und so viele Satelliten. Klingt plausibel, die und die. Ja, das ist absolut plausibel, ich glaube jetzt dem. Und zack, ich habe den und kann den dann nach und nach entweder von der Position oder vom Timing her wegziehen. Also das schafft man nicht mit dem RTL-SDR. Dann sehen wir, das Spoofing zu vermeiden, ist eigentlich nicht möglich. Es ist eine reelle Gefahr. Welche Risiken gehen damit einher? Schauen wir uns ein bisschen die Risiken an. Also in der Aviation ist es ganz klar, gibt es viele Berichte, dass potenziell zum Beispiel ein kompletter Ausfall von der Navigation möglich ist. Die gute Nachricht, die großen Maschinen, die haben natürlich alle Alternativsysteme. Inertial Reference System, Flight Management Computer und die sagen dann schon, Achtung, Alarm, da stimmt irgendwas nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich kann mich dann nicht auf meine Karte verlassen. Und das haben auch einige Piloten bestätigt. Sie haben gesagt, ich fliege über hier und das GPS zeigt mir an, ich fliege über hier. Östlicher Mittelmeerraum, es ist real. Was auch unangenehm ist, ist, wenn jetzt halt Nachricht kommt, hey, ich bin in einer No-Fly-Zone, obwohl es nicht wahr ist, oder umgekehrt, wäre noch schlimmer, alles okay, aber ich bin schon in einer No-Fly-Zone. Und wo auch einige ganz schön ins Schwitzen kommen, wenn auf einmal der Ground-Alarm piept und ich bin aber noch in vernünftiger Höhe unterwegs. Große Schwierigkeit auch nicht nur bei den großen Linienmaschinen, sondern bei den kleinen Ultraleichtmaschinen, weil die haben zum Teil eben nicht diese Inertial-Systeme drin, sondern da fliegt man zum Teil mit dem Tablet. Und das ist natürlich dann richtig bitter, wenn da dann das Navigationssystem ausfällt aufgrund von Spoofing. Andere Bereiche im Bereich auf Position und Navigation, aber nicht im Bereich Aeronautik. Es ist immer schwierig, wenn wir weit draußen sind. Also wenn ich jetzt mit meinem Handy durch die Innenstadt von Karlsruhe laufe, dann weiß das Handy allein durch den ganzen Bluetooth- und WLAN-Beacons überall, wo ich bin. Aber wenn ich jetzt irgendwo auf dem See bin, auf dem Feld, in der Luft, da habe ich eben das nicht. Also da ist das größere Risiko, was auch zum Beispiel autonomes Fahren betrifft über Landstraße oder irgendwelche autonomen Geräte. Ich meine, das ist jetzt halt egal, was der Rasenmäher vom Nachbar macht, aber heutzutage da fliegen ganz andere autonome Sachen rum. Drohnen zum Beispiel, Drohnenports. Wenn ich jetzt ein Drohnenbetreiber bin oder ein Drohnenshowbetreiber bin und habe da 100 Geräte in der Luft oder ich bin ein Drohnenportbetreiber und habe da meine 20 Kilogramm Cargo-Drohne und ich spoof der und sage, hey, du bist nicht hier, du bist 100 Meter weiter links. Was macht die Drohne? Die rauscht 100 Meter weiter rechts, um das zu kompensieren. Und wenn da irgendwo ein Haus ist oder irgendwas anderes, dann muss man das erstmal der Versicherung erklären. Precision Farming ist ein interessanter Punkt, auch hier in Deutschland. Wenn ich jetzt ein 500.000 Euro oder eine Million teures landwirtschaftliches Gerät habe, wo viel fancy autonome Technik drin hat und es mäht mir den Acker und an der Landstraße fährt irgendein Auto mit einem Jammer vorbei und der Bordcomputer geht auf Störung und das Gerät bleibt im Feld stehen, weil es mit den GPS-Daten nicht zurechtkommt, dann ist es bitter und es kostet dann Geld und da sind die Landwirte nicht wirklich amused drüber. Und Public Transport, ja, muss man nicht sagen. Also es ist ein Mythos, dass unsere GPS-Empfänger sicher wären. Und das ist eine dieser Hauptmessages hier, weil das Zeug, was heute verbaut ist, das wurde verbaut vor 10 Jahren und war damals schon 5 bis 10 Jahre alt. Also das ist nicht resilient. Und auch heutzutage, die neuen Empfänger, die sind gut, Aber wir müssen auch gucken, wenn wir es integrieren, dass wir zum Beispiel diesen Pinout, diesen Alarm, Achtung, Signal unplausibel, dass wir das auch integrieren, Hardware- und Softwareseitig, dass wir diese Informationen auch verwenden. Also das ist eine dieser Messages. Es ist schwierig. Der Bericht hier im Wired-Magazin ist übrigens cool. Du kannst gerne ein Foto machen, da waren wir auch drin. Ein anderes Punkt, Timing. Jetzt hat wer hat irgendwie im weitesten Sinne was mit einem Datencenter zu tun? Wo bekommt ihr eure Daten her? Also die Zeitsignal, ist das ein NTP-Server bei Google oder ist das ein GPS-Empfänger? Wenn einer drei Datencenter hat, dann machen sie es meistens so, die werden irgendwie über Kreuz synchronisiert und wenn einer ein komisches Signal hat, sagt man, nee, dem glaube ich nicht, ich gehe auf die anderen über. In jedem Fall habe ich dann aber schon ein komisches Signal. Also wäre es sinnvoll, im Vorfeld schon aktiv was dagegen machen zu können. Gibt es eine Lösung, sehen wir später. Aber wir sehen hier, GPS ist viel, viel mehr als Navigation. Timing-Signale sind kritisch. Und die werden gerade bei Off-Grid- oder Non-Grid-Systemen, die autark funktionieren müssen, eingesetzt. Und deswegen können Datencenter sein, kritische Infrastrukturen, Kopfstationen von irgendwelchen Satellitenübertragern, Tetra, 5G. Was ist mit 5G? Ich habe ein Gleichwellennetz und ich habe ein Zeitschlitzverfahren. Jamming ist blöd, Spoofing wäre katastrophal. Wir sind hier, bitte beachten wir das für die Zukunft. Das ist die Message. Woher wissen wir, ob gejammt oder gespoofed wird? In der Aviation, das ist ein sehr schöner Bericht von Honeywell, da wird gesagt, wie wir das bei großen, also Honeywell ist ein Hersteller von Flight Management Computern und Instrumenten für Flugzeuge. Und ein cooler Artikel, aber unterm Strich sagen die nichts anderes als, du kannst es nicht verhindern. Du musst nur aufpassen, wenn es ist, dass du nicht in Panik kommst und dann auf die Plausibilität achtest. Das ist so unterm Strich das, was rauskommt. Weil es kommen dann Fehlermeldungen, das ist eine echte Fehlermeldung hier vom Mr. Hammack, der hat die zur Verfügung gestellt. Achtung, Almanach expired, also so unplausible Fehlermeldungen. Und dann muss man halt gucken, okay, ich verlasse mich jetzt nicht mehr auf das GPS, GNSS, sondern ich verlasse mich auf meine anderen Referenzsysteme und gehe auf traditionelle Wege, Funkfeuer und was es alles gibt, Backup-Systeme für die Navigation über. Es gibt mehrere Möglichkeiten, es zu detektieren. Also wir haben zum Beispiel, Jamming zu detektieren ist relativ einfach. Wenn ich auf irgendeiner Frequenz einen ungewöhnlich hohen Störpegel habe, dann ist es Jamming. Dann ist ein Störsignal drauf, eine Interferenz. Dann die meisten Systeme jetzt im Augenblick, die man so im Internet findet, die sind basieren auf ADS-B, auf den Flugzeugdaten. Haben, wie gesagt, Vorteile, dass man da die Daten frei relativ gut hin und her schieben kann und auch analysieren kann. Gibt es auch eine sehr coole Community, wo sich nur damit befasst, halt Informationen aus den Daten rauszulesen. Plausibility-Checks müssen wir machen. Ob das sein kann, was in den gerade am Empfänger empfangen wird. Die meisten modernen Receiver, Module und Chips, die haben sogar ein Pinout, wo sagen, hey, das Signal ist plausibel oder unplausibel. Ich würde es jetzt nicht Spoofing-Pin nennen, schreiben einige drauf, aber er sagt nur, da stimmt was nicht. Wir wissen nicht, ist es eine normale Interferenz, ist es ein Jamming oder ein Spoofing, aber wir haben zumindest mal die Information, wir können dem Ganzen nicht trauen. Die Satellitenbetreiber selber haben ein funktionierendes Sensornetzwerk, weil, klar, wenn ich hier mit ein paar Watt zum Satelliten rauffunken kann, empfangen die Satelliten auch selber, wenn da irgendwo ein Spoofer ist mit 20 Watt. Und die wissen, weil die genau die gleiche Technik wie wir wissen, wo die Satelliten sind, wissen die auch die durch die Peilung, wo kommen die Störquellen her. Also es wird schon gemonitort, die Qualität von GPS, GNSS, allem drum und dran. Allerdings uns als Betreiber von irgendeinem autarken Off-Grid-System nützt es reichlich wenig, wenn wir wissen, dass die großen Organisationen wissen, wie es gerade ausschaut. Und da wäre jetzt ein Ansatz, den wir empfehlen würden für kritische Infrastruktur, so ein terrestrisches Sensornetzwerk, dass man da die Qualität vor Ort direkt empfängt. Da gibt es auch Hardware dafür. Das untere Modul zum Beispiel, das ist eine Hardware made in EU, die hat, kann man auf eine Hutschiene draufklipsen, ist low cost eigentlich, und die detektiert nicht nur, ist es eine Interferenz, sondern auch, ist es Jamming, ist es Spoofing. Man kann eine TDO, Time Difference of Arrival, Peilung machen mit mehreren Sensoren, und wenn da erkannt wird, hey, da ist ein Signal, das ist gefälscht, dann schaltet der den HF-Pfad automatisch ab, dass der danach liegende Timeserver garantiert kein falsches Signal bekommt. Also Lösungen existieren. Diese Daten, die lassen sich auch in eine Cloud schicken, beziehungsweise frei über eine API rausziehen und dann selber visualisieren und auswerten. Und da sind zum Beispiel diese ganzen Informationen jetzt her und die Screenshots, die wir vorher gehabt haben aus den Real-Life-Examples. Ein Foto, was sich lohnt mal zu lesen, das ist hier dieser Jammer-Test. Also Jammer-Test ist ein Projekt in Norwegen, findet jetzt das, also dieses Jahr wird es das dritte Mal stattfinden. Da lädt die norwegische Regierung ein, die Resilienz von Empfängern und die Wirkung von Jammern zu testen. Und die, also es ist tatsächlich so, Systeme werden da aufgestellt und dann wird mit etlichen Watt raus aufs Meer gejammt. Und dann wird geschaut, was kommt an und was verhält sich wie. Und da sind auch die Screenshots vorher entstanden. Und die, der Bericht, wenn man den durchscrollt und dann die Screenshots anschaut, sieht man dann richtig, also ich finde es sehr, sehr aufschlussreich, wie heutzutage gerade beim Spoofing vorgegangen wird, welche Möglichkeiten es gibt. Und ich meine, ihr seid Techniker, ihr könnt euch da, also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, sowohl was das Generieren als auch das Detektieren und Weiterverarbeiten von Signalen betrifft. Was erwartet uns jetzt in der Zukunft? Na, also es gibt auf technischer Seite durchaus das Bewusstsein, dass was gemacht werden muss, und es wird was gemacht. Auf politischer und gesellschaftlicher und Kritisbetreiberseite meiner persönlichen Ansicht nach überhaupt noch nicht. Nichtsdestotrotz, die Satellitenbetreiber, die schicken mehr Satelliten ins All. Es gibt auch neuere Techniken, also in aller Munde ist jetzt LEO, PNT, Low Earth Orbit, Position Navigation Timing. Es wird viel, viel mehr Satelliten geben, die noch kleiner sind, noch günstiger und um uns herum schweren werden. Es sind Bestrebungen im Gange, ein Authentication- und Encryption-Layer über die Signale der Satelliten drüber zu legen, dass der Empfänger selber schon entscheiden kann, hey, das ist ein echtes Signal oder das ist ein falsches Signal. Ist gut, ist wichtig, kann Spoofing schwieriger machen, Jamming wird es nicht verhindern können. Die Empfänger werden resilienter. Das ist auch sehr interessant, was da alles möglich ist, weil, also ganz einfach, wir haben antennenseitig einige Möglichkeiten, was zu machen, und empfängerseitig einige Möglichkeiten, was zu machen und das auch zu kombinieren. Wir können antennenseitig zum Beispiel Phase Array Antennen hernehmen. Dadurch ist es möglich, Beamforming zu erkennen, woher kommt das Signal. Und der Empfänger, der sagt dann, hey, okay, im einfachsten Fall ist es so, ein Spoofing-Signal kommt nicht vom Satelliten, sondern von der Erde. Und wenn der Satellit sagt, ich bin hier, und ein stärkeres Signal sagt, ich bin da, und das stärkere Signal kommt aber von da unten, dann glaube ich erstmal dem Signal, was von oben kommt. Das ist die einfache Version. Die nächste Version ist natürlich, dass ich sage, hey, ich habe Beamforming, der Satellit sagt, meine Position, weil der Satellit sagt ja die Position, ich komme von da, er ist da, aber das Signal von dem Satelliten kommt von da. Ist das plausibel oder nicht? Also es gibt einige Möglichkeiten auch da mit auf empfängerseitig einiges resilienter zu machen. Worauf ich mich persönlich freue, sind die Regulations. Klingt jetzt paradox, weil Regulations sind eigentlich immer schwierig, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich oft über EU-Geschichten in Cybersecurity rede, und es gibt Stand heute noch nichts. Also es gibt kein Gesetz, wo irgendwie sagt, ein Flughafen müsste GPS, Jamming und Spoofing in die Sicherheitsbewertung mit einbringen. Oder Drohnenbetreiber. Da gibt es noch nichts, aber es ist ein unmittelbarer Bestandteil der Cyber-Resilienz, der Cyber-Security. Und da hoffe ich, dass dann auch von Obrigkeit ein bisschen was kommt, weil in der Praxis ist es so, wenn man mit Betreibern redet, ja wie, das kostet Geld, nee. Wir haben noch nie Probleme gehabt, läuft ja, passt, fertig, abgeschlossen. Also von dem her, es wird sich da einiges tun. Umgekehrt muss man auch sagen, die Gefahren, die werden nicht weniger. Was ist jetzt so ein bisschen so die Zusammenfassung? Also Fazit, Jamming, Spoofing, Interferenzen sind real. Es ist kein Science-Fiction mehr, es ist eine Plage und die ist heute. Es wird auch noch mehr werden. Es ist notwendig, dass wir diese Awareness haben, dieses Bewusstsein haben, dass es eine Gefahr ist und dass wir uns heute schon darauf vorbereiten mit auf der einen Seite Überwachungsmaßnahmen, Monitoringmaßnahmen, dass wir uns absichern, aber auch in der Entwicklung die uns zur Verfügung stehenden Mittel auch nutzen. Wenn wir IoT-Sachen entwickeln, machen wir einen Plausibilitätscheck in der Software rein, verarbeiten wir die Signale, weil wir haben damit zu rechnen. Und ich hoffe auch, dass dieses Bewusstsein bei den Kritisbetreibern und allen drum und dran ein bisschen wächst in der Zukunft. So viel zu diesem Thema. In diesem Sinne, lasst uns die Welt ein bisschen sicherer machen. Gibt es irgendwelche Fragen dazu?
Ja, vielen Dank schon mal für den Vortrag. Ich habe sau viel gelernt. Ich sehe schon, Hände gehen hoch. Ich fange mal hier vorne an, weil ich bin faul.
Eine kurze Frage. Welches SDR habt ihr am Anfang benutzt bei der Slide? Weil das hat so 700 MHz Bandbreite und ich habe mich schon gefragt, was für Technik das war.
Ganz konkret, es hat nur 245 MHz Bandbreite, aber es hat einen sauschnellen Sweep drin. Schreib mal eine Mail, das ist der Spektran V6.
Nur einmal als Verständnisfrage. Für ein Jamming reicht es, wenn der Jammer mit einer Antenne unterwegs ist. In dem Moment, wo gespooft wird, die einfache Variante auch nur eine Antenne, dann hat aber das komplette Gebiet ein einziges Positionssignal. Wenn ich konkret spoofen möchte, brauche ich wiederum mindestens vier Antennen, sprich vier Sender.
Tatsächlich ist es so, die Simulatoren, die haben sehr viele Antennen, wobei das noch nicht mal so die große Herausforderung ist. Die große Herausforderung ist Trennung von Empfang und Senden, dass ich mich nicht selber spoofe. Und die zweite Herausforderung ist, dass grundsätzlich Spoofen nur auf einem sehr geografisch kleinen Ort möglich ist. Der Kollateralschaden ist viel, viel größer. Aber dass ich auch eine Position nur zeigen kann, das ist natürlich nur auf einem relativ kleinen Ort möglich. Jammen geht über viele Kilometer. Also, ja, du hast recht.
Danke. Vielen Dank für den Talk. Kurze Frage, kann man attributieren, wer jammt oder spooft? Also vielleicht anhand der Geräte, weil wenn die so offiziell getestet werden in Norwegen, weiß man ja, welcher Hersteller wie genau arbeitet und vielleicht wer die hat.
Ich liebe deine Frage und ich sage mal so diplomatisch, ja, es sind sehr viele Menschen an der Beantwortung dieser Frage interessiert und arbeiten aktiv daran. Also hypothetisch, technisch ist es natürlich durchaus möglich.
Vorher hast du bei dem einen Spoof-Beispiel so einen Kreis gezeigt. Mhm. Verstehe ich es richtig, dass auch wenn ich Spoofe nur auf einem festen Radius spoofen kann, weil ja nur dort die Zeitdifferenzen Sinn machen? Oder kann man auch...
Also es ist kein fester Radius, es ist zeitlich natürlich sehr begrenzt, örtlich sehr begrenzt, aber es gibt keinen festen Radius. Also das läuft aus, aber natürlich dieses gefälschte Signal, das gibt es natürlich, das spiegelt nur einen einzigen Ort wider. Und je nachdem, wie die Empfänger das in der Gegend empfangen, glauben die dem oder nicht. In dem aktuellen Beispiel mit dem Kreis ist allerdings, also das ist jetzt Spekulation, also ich habe da meine persönliche Meinung dazu. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendjemand irgendwas ausprobiert hat, was zu simulieren und hat einen Parameter falsch gesetzt, dass dann die ganzen Boote woanders aufgetaucht sind. Aber das ist jetzt keine offizielle Aussage, ist jetzt nur so Bauchgefühl.
Spoofing ist eine relativ teure Angelegenheit, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt in Kriegsgebieten, Konfliktgebieten, da sind staatliche Akteure. Wenn ich jetzt aber die Karte, ich weiß jetzt nicht, ob das sich nur aufs Jamming oder auch aufs Spoofing bezogen hat, mir angucke, haben wir auch so im Raum Berlin, Polen sehr, sehr viel rot. Wer sind da die Profiteure von so einem Angriff?
Profiteure. Also okay, ich probiere es technisch zu beantworten, nicht politisch. Die Karte ergibt sich aus den ADS-B-Daten der Flugzeuge. Die Flugzeuge, die fliegen über Berlin, aber viel, viel höher. Das heißt, auf dem Boden haben wir noch nicht diese Störsignale des Baltic Jammers. Google Baltic Jammer, da gibt es viele Berichte darüber. Es gibt einen starken Störsender in der baltischen Region da oben. Der strahlt allerdings mehr in die Luft. Also von dem müssen wir, es ist meistens Jamming, von dem müssen wir uns auf dem Land eigentlich weniger Sorgen machen. Von dem her ist es jetzt nicht wirklich eine Gefahr für einen öffentlichen Transport in Berlin. Allerdings auf der Karte erscheint es da trotzdem rot, weil in der Luft die Gegenden davon beeinträchtigt sind.
Du hast ja erläutert, wie der Angriff mit Man in the Middle quasi funktionieren kann, der Spoofing-Angriff, der empfängt das Signal, verändert es und schickt es wieder raus. Mhm. Wird dabei auch, die Sendeleistung berücksichtigt, weil ja die, je nach Entfernung des Satelliten ist die Leistung wahrscheinlich anders und der muss ja diese Leistung auch simulieren.
Ja, sehr guter Punkt. Ja und ja. Also das heißt, ja, man braucht eine höhere Leistung, dass die Empfänger dem Signal glauben und ja, die Empfänger wiederum, die berücksichtigen auch das. Das heißt, ein neuer Empfänger, der sagt, hey, Moment mal, so starke Leistung, das ist wiederum nicht plausibel und das ist eine der Metriken, die wir verwenden, um dann zum Beispiel Jamming und Spoofing zu entdecken. Also es kommt drauf an, aber ja, wir brauchen eine höhere Leistung.
Wäre jetzt softwareseitige Verifizierung jetzt auch eigentlich so ein Ding? Ich meine, jetzt mein Android-Telefon, das kriegt ja trotzdem die Satellitendaten rein und kann dann ja daraus schlussfolgern. Das sollte jetzt eigentlich nicht so sein. Passiert sowas schon?
Da gibt es ganz aktuell, und den Link, den habe ich gestern Nacht nicht mehr gefunden, wo ich die Präsentation geupdatet habe. Schreib mir eine Mail. Es gibt Stand letzter Woche ein Forschungsprojekt, in Amerika läuft es, wo Smartphones als dezentrale GNSS-Quality-Sensoren verwendet. Also ja, weil, oder allgemeine Antwort, wir haben ja dieses NEA-Protokoll, wo da rauskommt und da kann man auch viele Informationen rauslesen und auf Plausibilität prüfen. Ja, mit den Daten können wir auch arbeiten. Die bessere Technik ist natürlich, auf die Hochfrequenz zu gucken, aber ja, es funktioniert auch, ja.
Ganz andere Rubrik. Ist das überhaupt noch gerichtsverwertbar oder für die Polizeiarbeiter nutzbar mit Positionsdaten?
Einfache Antwort, ich bin kein Anwalt. Aber es ist eine Herausforderung, ja.
Du hast jetzt ja schon mehrere Strategien angesprochen, mit denen sich die Plausibilität überprüfen lässt. Frage, gibt es da mittlerweile eigentlich auch schon so eine Art Best Practices, die irgendwie mal strukturiert zusammengestellt wurden oder ist das gerade, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht?
Also grundsätzlich, es ist ein relativ kommerzieller Bereich. Es gibt ja auch keine Open Source Empfangsmodule. Also von dem her kann man davon ausgehen, dass jeder Empfängerhersteller das Beste hat. Best Practices. Manche funktionieren besser, manche weniger. Okay, ich sage, ich weiß es nicht. Aber ich, ganz grundsätzlich, es geht sehr viel Forschung in die Richtung, es besser zu machen. Ja.
Okay, danke.
Gibt es gesetzliche Vorgaben, inwieweit Spoofing, Jamming verwendet werden darf?
Es ist nicht erlaubt. Und bitte, macht es auch nicht. Sorry, es gibt so viel Kollateralschaden. Also auch wenn ihr irgendwo einen Jammer oder so habt, es ist verboten. Man darf keinen Jammer besitzen, geschweige denn betreiben in Deutschland. Also es ist verboten, spoofen darf man auch nicht. Ich würde es aber auch trotzdem nicht machen, auch wenn es verboten ist. Du schaltest so ein Teil an und die Autobahnkameras gehen runter und die Garagentore gehen auf. Also lass es bleiben. Bitte, bitte macht keinen Blödsinn.
Okay, unterbrich mich bitte, wenn ich Blödsinn erzähle, aber ich habe mal gelesen, es sind noch Korrektursignale zum GPS gibt, die das auf Zentimeter, so 10 cm Ebene noch genau positionieren sollen, vor allem im Militärbereich. Ja. Gibt es auch Spoofing-Attacken, die diese Signale benutzen?
Ob die Signale benutzen? Also was du meinst, ist das sogenannte RTK, Real-Time Kinematic. Das funktioniert sehr gut. Basis ist, man hat einen definierten Punkt und dadurch, dass man einen Punkt weiß, wo der GPS-Empfänger ist, kennt der die Laufzeitunterschiede von der Ionosphäre, kann dadurch auf der einen Seite die Differenz den anderen mitteilen und sagen, hey, du musst so und so viele Teile von einer Nanosekunde dazurechnen oder abziehen. Dadurch wissen die zum einen schon, wo sie sind, und zum anderen kann man über die Referenzempfänger mit den Antennen, mit mindestens zwei Antennen, auch die Phasenlage der einzelnen Satelliten sehen. Und wir haben vorher gesagt, wir haben 20 cm Wellenlänge. Jetzt sagen wir einfach mal Pi, 360 Grad, 20 cm geteilt durch 360 Grad mit 1 Grad Genauigkeit, da komme ich schon relativ genau hin. Und die Systeme, die funktionieren auch bis 1 bis 3 Zentimeter hier in Deutschland. Das Dumme ist allerdings, wenn ich jetzt so einen Referenzsender habe und stelle mich daneben mit einem Jammer hin, dann empfängt der auch nichts. Und dann ist natürlich die ganzen Daten in der Umgebung Müll. Das Gute ist wiederum in Deutschland, wir haben ein sehr gut ausgebautes öffentliches Netz, wo von den Ländern betrieben wird. Das heißt, dass da in der Praxis, also es gibt Herausforderungen in Farming zum Beispiel, da kommt genau das zum Einsatz, das weiß ich, dass es da großflächig zu Schwierigkeiten käme in der Vergangenheit, weiß ich nicht. Wenn es jemand weiß, sagt es mir bitte, wenn einer in den Behörden ist. Nichtsdestotrotz denke ich, es macht Sinn, in dem Zusammenhang auch da die Qualität mit zu monitoren. Aber das Angriffsszenario wäre durchaus realistisch, ja.
Eine kurze Frage Richtung rechtliche Aspekte. Und zwar, inwiefern kommt man als Sicherheitsforscher in dem Bereich mit dem Hackerparagraphen in Kontakt? Also ist das wirklich, dass man darüber nachdenkt und denkt, okay, ist das eigentlich legal, was ich gerade tue? Oder ist es halt dadurch, dass man es für Firmen macht, dass man denkt, das passt so?
Also in dem Moment, wo du in einem Labor, in einem geschirmten Raum bist, ist es gar kein Problem, du musst es machen. Also auch als Sicherheitsforscher testest du dadurch deine Geräte. Was du in keinem Fall machen sollst, auch als Sicherheitsforscher, ist jetzt draußen zu gucken, ob sich die Tafel vom Stadtbus ändert, wenn du drin sitzt oder so. Also das sind so Sachen, da wird auch das Recht keine Nachsicht haben, egal ob das für eine Firma ist oder nicht.
Dieses Thema eine Verständnisfrage, aber gerade nochmal auf das Thema der Tunnelversorgung zurück. Mhm. Wie kann sichergestellt werden, dass man angenommen, die Tunnelversorgung ist dann sowohl für Autos, Zugverkehr als auch für mobile Endgeräte. Wie kann da sichergestellt werden, dass das mobile Endgerät jetzt zum Beispiel nicht ein Jammer bzw. einen Spoofer erkennt? Also wie kann das Signal dann wirklich validiert werden?
Grundsätzlich ja, Jamming und Spoofing ist auch da eine Gefahr. Die Technik hängt immer ein bisschen davon ab, weil es wird auch in Minen eingesetzt und in Tunnels und so. Grundsätzlich ist es so ähnlich, wie vorher der Kollege gefragt hat, mit dieser RTK. Also das heißt, man tut zum einen echte Signale empfangen, weiterleiten, und zum anderen hat man irgendwo eine Position, die man kennt als Referenzsignal. Und dadurch kann man auch in verschachtelten Gegenden relativ gut Positionierung und Navigation ermöglichen. Ist natürlich aufwendig mit der Hardware, aber es ist möglich. Nichtsdestotrotz, du hast recht, Jamming und Spoofing ist auch da, wenn es vorkommt, eine Herausforderung.
Du hast vorhin, oder jetzt über die ganzen Fragen wurde auch erwähnt, dass Jamming und Spoofing ist nicht legal, ist gefährlich und alles. Aber könnte man beispielsweise Spoofing nicht auch jetzt gerade im Militärbereich als Vorteil sehen, im Sinne von, dass man tatsächlich wirklich Flugzeuge, die dafür gedacht sind, in Feindgebiete einzudringen, in solchen Sendern ausstattet, um dann deren Überwachung in die Irre zu führen, um ein falsches Signal auszusenden?
Also, ist ein guter Punkt. Ich antworte mal ganz allgemein drauf. Ganz grundsätzlich, alles, was ihr euch als Techniker vorstellen könnt in der Fantasie, was möglich ist, wird in der Praxis wahrscheinlich zumindest in Betracht gezogen.
Erstmal toller Vortrag. Danke für den Vortrag. In diesem Vortrag ging es jetzt ja um GNSS. Es gibt ja, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, noch andere Methoden, sich zu lokalisieren, zum Beispiel über Wi-Fi und Bluetooth-Signale. Mhm. Weißt du, wie es da mit Jamming ist und mit Spoofing?
Das ist jetzt wiederum ein ganz anderes Thema, was total spannend ist. Und da traue ich mich auch zu sagen, hey, also es hat jetzt nichts mit GNSS zu tun, das stimmt. Also die Technik, was wir jetzt gehört haben, hat damit nichts zu tun. Auch Flugzeuge und kritische Infrastrukturen, denen ist es eigentlich egal, welche WLAN- und Bluetooth-Sachen drumherum sind. Nichtsdestotrotz, sagen wir mal, ESP32 ist ein cooles Gerät, und wer damit spielen mag und mag uns Erfahrungsberichte sagen, gerne E-Mail schreiben.
So, ich glaube, das war auch eine sehr, sehr ausführliche Fragerunde. Ich gehe mal davon aus, Kevin, du wirst noch hier auf der Veranstaltung rumgurken.
Ja, leider nicht mehr so lange, aber ja.
Ah, okay, gut. Also, falls ihr noch Fragen habt, behaltet euch. Ich glaube, ich kann den Vortrag zusammenfassen mit Leute, die ihre Neugier nicht unter Kontrolle haben, sind Sorge dafür, dass wir jetzt Verschlüsselung auf unsere GPS-Signale draufklatschen müssen. Naja, was soll's. Es war auf jeden Fall sehr informativ, war sehr spannend. Ich habe so viel gelernt und noch eine Frage musst du mir erlauben. Flora oder Marte? Club.
Das ist eine gute Idee, danke.
Alles klar, gut. Haben wir das beantwortet?